und Stegisch präsentieren Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber mein alter Freund und Kupferstecher Stefan Adelmann. Hallo Stefan.
Hallihallo.
Wie geht's da?
Alles bestens. Genug vom Sommer. Kannst nicht erwarten, dass endlich der Herbst einkehrt in dieses Land. Also mit Herbst meine ich die 3 Tage, das ist dann Herbst, das ist bevor es Winter wird. Aber ja. Mir steht der Sommer hinaus. Ich kann es nicht mehr aus. Also ich halte es wirklich nicht mehr aus. Aber ja, das ist, wenn es auf der Welt nichts Schlimmeres geben würde, als dass ich den Sommer nicht aushalte, dann wäre es alles wunderbar. Aber ja. Aber ansonsten alles bestens.
Sehr gut, das haben wir ja ganz konträre Meinung. Also Sommer ist für mich, kennt das ganze Jahr fast sein. Ich brauche es überhaupt nicht kalt. Ja. Aber ich habe auch kein Problem mit Schwitzen.
Vielleicht auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt andere, die viel größere Probleme, wie zum Beispiel Manchester United.
Das ist eine schöne Überleitung.
Die haben ganz andere Probleme, als dass es einfach nur für zu heiß ist im Moment. Und genau um diese Probleme werden wir uns heute ein bisschen annehmen. Die heutige Episode 87 trägt den Titel United im Krisenmodus. Und wir werden uns anschauen, wie es passieren hat können, dass von diesem, ja, wenn man so will, einstigen Weltvorzeigeklub, was dazu geführt hat, dass das eigentlich mehr als Zirkusabteilung mittlerweile daherkommt. Und ja, und dem wollen wir heute ein bisschen auf den Grund gehen.
Du meinst, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwer, wo United her?
Genau, und mit irgendeiner verrückten Geschichte genauso ist
es. Es geht eigentlich fast kaum, man denkt, es geht nicht mehr verrückt und dann lassen sie sich noch was einfallen. Also für Comedy-Autoren wäre es schon schwierig, glaube ich. Ja. Aber gut, zuvor schauen wir natürlich immer, was in der Welt so passiert. Und gestern ist ja gleich mal richtig umgegangen in England. Ein London Derby stand an, Chelsea gegen die Spurs. Und abgesehen davon, dass das eine sehr interessante Partie war, die gar nicht so unverdient 2-2 ausgegangen ist, finde ich, war es vor allem geil, wie die Trainer abgefichert haben. Inklusive, glaube ich, dann zum Schluss dann sogar rote Karten für beide Trainer. Und irgendwas, was der Tuchel im Interview dann noch gesagt hat, ist noch under review. Das heißt, es könnte sein, dass ihn da sogar noch härter trifft. Aber schon ziemlich gut, oder?
Aber also, es ist gestern richtig, richtig energiegeladen gewesen, die Partie.
Was
also,
war denn da los eigentlich? Du hast sicher das ganze Spiel gesehen,
ja, oder? Ja, ich habe mir das Spiel angeschaut. Ich meine, es hat immer wieder mal so Seitenhiebe gegeben. Und ist ja grundsätzlich so, der Conte kriegt ja nicht den wärmsten Empfang bei Chelsea. Also es ist nicht so, dass der, obwohl er mit Chelsea eine Meisterschaft gewonnen hat, ist es jetzt nicht so, dass du irgendwie die Chelsea-Fans sagen, ja, du bist eine absolute Vereinslegende und deswegen sind wir nett zu dir. Das hat immer wieder schon in den letzten Jahren immer wieder schon diese Seitenhiebe gegeben. Und was du insgesamt in der Chelsea-Spurs-Partie hast, das war über lange Zeit ja überhaupt keine große Rivalität. Also Chelsea gegen Spurs war halt so ein London-Derby, das du gespielt hast. Und da hat sie dieses, das hast du sicher damals auch mitgekriegt, dieses legendäre Derby gegeben vor, wie lange ist es jetzt daher? 5 Jahre mittlerweile, wo die Spurs damals in ihrer Höchstform unterwegs waren, kurze Zeit ja auch im Rennen waren, sogar um die Meisterschaft waren, sonst Zweiter waren hinter City. Ich glaube hinter City war das, oder was? Ja, ist wurscht. Und da hat sie dieses legendäre Derby gegeben, das dann komplett ausgeartet ist. Man nennt es nur mal die Battle of the Bridge, wo ja rauest gespielt worden ist und wo ja dann auch rote Karten austeilt worden sind und so weiter. Und in dem Spiel haben damals die Spurs jegliche Chance auf die Meisterschaft verloren. Und seither, also in der Spurs-Community gibt es ja quasi die Zeitrechnung vor Battle of the Bridge, also die, keine Ahnung, die 100 Jahre davor und die Zeitrechnung nach Battle of the Bridge. Und das hat einfach dazu geführt, dass in den letzten Jahren das sie hochgeschaukelt hat ein bisschen. Dann war diese Konstellation mit Conte jetzt da. Und auch der Tuchel dürfte irgendwas gefrühstückt haben, was ihn extrem, glaube ich, Energie geladen hat, weil aus dem ist es wirklich raus explodiert, wenn man so will, während der Partie.
Ja, aber beim Tuchel, da hat er halt den Deutschen wieder rausgelassen, weil da ist ja halt das Hefer dann übergegangen. Das ist für mich irgendwo, wie ich heute gehört, so wie wenn ein Nachbarschaftsstreit eskaliert, weil Arnold voll auszuckt und die Nerven schmeißt und so, ist mir das beim Tuchel dann vor allem bei dem Handshake zum Schluss vorgekommen. Er hat mir jetzt in die Augen geschaut,
und der Handshake ist ja komplett, also für alle, die es nicht gesehen haben, es hat schon die ein oder andere Rangelei während dem Spiel gegeben, und dann war das Spiel vorbei und die Spurs haben ja relativ spät den Ausgleich erzielt durch Harry Kane, und da war eben das obligatorische Aufeinandertreffen der beiden Trainer, und offensichtlich, wenn es richtig überliefert worden ist, hat ja dann der Tuchel eben aus besagten von dir angesprochenem Grund, weil ihm der Conte nicht in die Augen geschaut hat, die Hand vom Conte festgehalten. Und das hat dann zu dieser Awkward-Situation geführt, dass er einfach nicht auslassen hat, und plötzlich, also das war jetzt nicht einfach so ein bisschen schupfen, die waren kurz davor, dass sie sich gegenseitig richtig niederknüppeln, die zwei, da müssen wir dazwischen gehen, und ja, es war wow, zweiter Spieltag, und es ist richtig umgegangen.
Ich hätte mein ganzes Geld auf den Konto gesetzt.
Ja, in der Erfahrung, muss ich sagen. Ich würde in einem, ich glaube, der Tuchel wäre gut, wenn es darum geht, davon zu laufen vom anderen, aber ich traue dem Tuchel nicht zu, dass er ein One Against One gängen konnte.
Gegen Italian Stallion.
Wer werden allgemein der Trainer in der Premier League? Oder fangen wir mal nur an, in der Premier League, wo du sagen würdest, auf den würdest du alles im 1 gegen 1 setzen?
Ich glaub tatsächlich Klopper. Ich glaube, Klopper hat erstens einmal einen entscheidenden Vorteil in seiner Physis.
Ja.
Und ich glaube, dass der, wenn ich ja sonst sehr oft kritisch mit ihm bin, aber ich glaube, dass der was so einen unbändigen Willen hat. Also den musst du wirklich niederbinden, damit er aufhört.
Da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, wer insgesamt noch, er trainiert nicht mehr in der Premier League, aber wer, glaube ich, insgesamt gut gewesen wäre, war Big Sam Allardyce. Also ich glaube, der wäre insgesamt auch jemand gewesen, mit dem
es das nicht verscherzen ist. Relativ viel Vorrang in dem Bereich.
Der Allardyce hat so ausgeschaut, wie wenn er immer wieder mal einen eingeschenkt hat.
Genau.
Ja.
Ja, gut, aber wir verlassen jetzt einmal kurz die Insel, bevor wir dann wieder zurück zur Insel kommen und schauen einmal schon nach Italien, weil da ist ja am Wochenende auch was Spannendes passiert. Nämlich Lukaku war zurück bei Inter. Und hast du das gesehen? Wie lange hat es gedauert, bis er das erste Tor geschossen hat?
Ich glaube, 2 bis 3 Minuten oder irgend sowas.
3 Minuten?
Ja, es ist, vielleicht kommt jetzt irgendwann drauf, ich meine, er dürfte insgesamt schon ganz gut verdienen durch seinen Vertrag bei Chelsea, aber vielleicht kommt irgendwann drauf, dass er einfach nicht überall funktioniert und dass er vielleicht, ich meine, er hat damals im Premierenspiel jetzt dafür Chelsea in der letzten Saison ja auch getroffen bei Arsenal, aber vielleicht ja, funktioniert es jetzt wieder bei Inter und vielleicht merkt er einfach dann, dass er vielleicht doch in Italien bleiben sollte.
Ja, es war auf jeden Fall interessant. Inter hat dann, glaube ich, in der 95. Minute noch das 2-1-Siegestor geschossen. Sonst Serie A ist bombastisch losgegangen, muss ich wirklich sagen. Arnautovic hat am Wochenende schon getroffen, leider 1-2 verloren gegen Lazio. Es zahlt sich aus, auch Serie A zu abonnieren. Bist du eigentlich das Zone-Abonnent?
Ich bin immer noch der Zone-Abonnent, ja.
Okay.
Hauptsächlich sogar wegen der Serie A, ja.
Ja, und ab und zu das ein oder andere Barca-Spiel, weil da ist mir einmal interessiert dran, ob der Laden jetzt dann implodiert oder nicht.
Aber um jetzt nochmal kurz bei in der Serie A zu bleiben, und dann wollen wir ja eh gleich so weitergehen zu unserem Schwerpunktthema, aber um nur kurz in der Serie A zu bleiben, die Roma, die kommen sehr selbstbewusst daher heuer. Und ja, dieses magische Dreieck von da Abraham, Saniolo und Dybala, das ist schon oberste Schublade, sagen wir mal so. Weil Dybala und Saniolo, also die beiden auf so hängend hinter Tammy Abraham, geiler geht's nicht in Italien zumindest.
Ja, voll cool. Ich bin echt gespannt, wie sie die Roma heuer schlagt. Also spielen ja auch Europa League, glaube ich, oder? Mhm. Oder Conference League, Europa League, glaube ich. Da ist sicher was drinnen, und ja, in Italien ist ja das Titelrennen in den letzten Jahren eben ein bisschen offener gewesen, seitdem die Juve-Dominanz vorbei ist, der ja heuer nicht unbedingt sicher, also Serie A wird sicher wieder eine der spannenderen Ligen werden.
Hast du die Spielervorstellung vom Dybala gesehen oder die Präsentation vom Dybala?
Das habe ich dich gefragt vor ein paar Wochen. Ja, natürlich. Ich habe sogar ein Video zugeschickt, oder? habe ich gesehen. Ja, spektakulär, wirklich.
Unfassbar. Also was da für Strom gezogen wird.
Hat ausgeschaut, dass er ganz Rom zugeschaut hat, ja. So ungefähr. Klasse. Ja, wirklich cool. Sollte man sich auf YouTube anschauen. Typ aller Vorstellung, Roma und Sketch los. Gut, und damit kommen wir auch schon zu unserer ersten Rubrik. Und das ist das Getränk der Episode.
Das Getränk der Episode.
Stefan, ich habe heute was mitgebracht, und zwar ist das Getränk der Episode gesponsert von meiner Mama.
Ja. Weil. Meinst du deine Mama oder deine Frau?
Meine Mama. Okay. Nein, ich sage tatsächlich nur zu meiner Mama, zu meiner Frau sage ich nicht Mama. Sorry. Also, egal, ob wir 17 Kinder haben oder nicht, aber das reißt nicht ein bei mir. meine Mama hat uns mitgegeben, nämlich auch für dich, einen Hollersaft.
Toll, danke schön.
Erfrischendes Getränk für den Sommer, ja. Aufspritzen mit ein bisschen Soda, wenn man hat, oder Mineral. Und geht schon los, bei Eiswürfel eine.
Ja.
Und für mich auch immer wieder Rätsel, ich weiß nicht genau warum, aber in meiner Familie zum Beispiel gibt es, seit ich mich erinnern kann, gibt es immer Hollersaft. Das ist immer, immer lagernd. Also Holler ist Holunder für alle, die nicht aus der Oststeimer gesagt sind, wie wir sagen. Und irgendwer in der Verwandtschaft macht das immer. Keine Ahnung warum, aber es ist so.
Das ist so ein Ding, ja.
Sehr erfrischend, kann man auch gut mit Wein mischen, wenn man mag, ja, wenn man es ein bisschen spritziger mag. Und ansonsten auch sehr gut alkoholfrei genießbar. Gut, und damit, Stefan, bleibt das Nächste der Hinweisblock. Wir müssen sagen, dass uns die Leute, wenn es geht, irgendwie liken oder bewerten sollen, unseren Newsletter abonnieren können, wenn sie das mögen. Und wir freuen uns am allermeisten, wenn ihr irgendwem anders von uns persönlich erzählt. Egal jetzt, ob ihr sagt, das sind zwei Trottel, das müsst ihr sich anhören, oder das ist ein cooler Football-Podcast, da könnt ihr ruhig dranbleiben. Wir freuen uns so oder so.
Ich freue mich über jedes Like, das wir kriegen.
Genau, ja. Und wenn ihr uns irgendwas persönlich zum Sagen habt, dann könnt ihr das jederzeit machen, indem ihr uns eine E-Mail schreibt an redaktion@spielfrei.at. Und alle, die das machen, wissen, dass wir da wirklich sehr aktiv sind und die Themen, die wir von unseren Fans bekommen, auch versuchen, immer recht zeitnah einzubauen. Also kriegen wir dann immer Dankesfeedback und so, dass wir da so schnell sind. Und wir wiederum freuen uns wirklich sehr drüber, wenn wir von den Hörerinnen und Hörern was hören. Ja,
Immer versuchen, die Themenvorschläge so schnell wie möglich umzusetzen, gibt es nächste Woche unser Special zur WM 2020. das war 2018, was ist ja wurscht.
Macht nichts, aber der Schmäh ist trotzdem aufgegangen, finde ich. Das passt gut. Ja, und dann kommen wir schon zur nächsten Rubrik, und das sind die großen 10.
Wird die Sendung kosten? Die Großen!
Yes, ja. Heute haben wir die großen 10 Fußballtheater, Stefan. Das ist wieder, weil es so kurz ist, war es ein Themenvorschlag von dir.
Genau.
Erklär uns mal, was die großen 10 sind und was es mit den heutigen großen 10 auf sich hat.
Genau, für alle, die zum ersten Mal heute dabei sind, bei den großen 10 geht es darum, dass der liebe Alex und ich uns zu einem bestimmten Thema unserer Wahl, üblicherweise, 10 Antwortmöglichkeiten überlegen. Der Alex hat 5 Antwortmöglichkeiten, ihr 5 Antwortmöglichkeiten. Gemeinsam ergibt es die großen 10. Da haben wir schon die buntesten Themen gehabt in den letzten Jahren. Und heute geht es rund um das Thema die großen 10 Fußballtheater. Und das ist natürlich angelehnt an unser heutiges Schwerpunktthema, an Manchester United. Und das Old Trafford, in dem ja Manchester United aktiv ist, hat ja auch den Namen oder den Beinamen Theater of Dreams. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir überlegen uns jetzt da, welche Stadien oder welche Vereine hätten es sich noch verdient, so einen Beinamen zu haben. Das heißt, Theater of irgendwas oder Theater von irgendwas. Und das war die Aufgabenstellung, die wir uns heute beide gestellt haben. Wo wir gemerkt haben, dann in der Ausarbeitung, das ist durchaus, da haben wir müssen überlegen.
Ja, das war gar nicht so einfach. Und
wie so oft möchte ich euch alle einladen, weil ich weiß nämlich von vielen Gesprächen und Feedbacks, die wir wieder mal kriegen, ich weiß nicht, ob Feedback überhaupt mehr zu hat, vom Feedback, das wir kriegen von euch, dass ihr immer wieder mit überlegt, was dann eure Kandidaten wären. Also nehmt euch kurz einen Stift und ein Papier, wir geben euch kurz 3 Sekunden Pause oder Zeit.
Also sonst drückt Pause, das geht auch, ja.
Also das geht's
so viel Zeit wie
kurz. Und dann starten wir durch. Das heißt, sind die großen 10 Fußballtheater. Lieber Alex, ich glaube, ich beginne. Du hast das letzte Mal, glaube ich, angefangen.
Du beginnst, bitte sehr.
Okay. Mein Platz 5 der großen 10 Fußballtheater ist das Theater of Heile Welt. Das Theater der heilen Welt. Und zwar, finde ich, hätte sich der Europapark, also das Europaparkstadion in Freiburg, hätte sich diesen Namen verdient. Weil ich finde, dass in Freiburg tatsächlich die Welt noch heil ist. Heile. Und der Verein ist etwas, wo man sagt, okay, als Fußballfan, glaube ich, findest du da sehr, sehr viel, das du sehr gut findest. Du hast einen Verein, der nicht nur schönen Fußball spielt, sondern in den letzten Jahren auch einen erfolgreichen Fußball spielt. Du hast einen Trainer, der mehr als nur Identifikationsfigur hat. Du hast einen Verein, der extrem gut geführt ist, der es jetzt da geschafft hat, eben dieses richtig schöne, schmucke Europaparkstadion umzuziehen. Das heißt, dort im Breisgau, im Südwesten Deutschlands, dort ist die Welt noch heil. Und deshalb heißt für mich das Europaparkstadion Theater of Heile Welt.
Ja, das finde ich schon mal ganz gut.
Ja.
Mein Platz 5 ist das Theater der Lehre und der steht in, der steht in Mattersburg. Weil, ihr erzählt es ja irrsinnig gern, dass mir vor Jahren, wie Mattersburg in der Bundesliga gespielt hat und dementsprechend dann halt auf Sky und so übertragen worden ist, einmal ein deutscher Bekannter gefragt hat, was in dem Stadion los ist, warum ist hinter dem Tor keine Tribüne und warum sind da nur ein paar Leute. Und ich habe ihm das dann versucht zu erklären, wie groß Mattersburg ist und dass das halt ein bisschen ungewöhnlich ist vielleicht, dass er ich würde jetzt nichts Falsches sagen, ist Mattersburg ein Dorf, ich glaube.
Ich glaube, Marktgemeinde, ja. Irgend sowas in die Richtung.
Gemeinde, irgend sowas halt. Stadt. Dass die einen Bundesliga-Verein stellen, ist durchaus ungewöhnlich, aber da ist halt sehr viel Leidenschaft da und so weiter und so fort. Aber es spiegelt sich halt, das hat sich im Stadion halt nicht wieder gespiegelt, sondern da waren wirklich, die Fernsehbilder waren manchmal sehr, sehr schwierig. Ja, man hätte es vielleicht auch mit besseren Kameraeinstellungen lösen können oder sonst einfach hinter dem Tor eine große Plakatwand aufziehen müssen. Aber so wie es präsentiert worden ist, das war klassisch österreichisch eher nicht so professionell. Aber mit Theater der Lehre, da hätten wir schon wieder ein bisschen einen Kultfaktor
vielleicht. Das gefällt mir gut.
Platz 4.
Mein Platz 4 ist das Theater of Old Memories, wie es ich nenne. Und zwar ist es das Volksparkstadion in Hamburg, weil ich glaube, es gibt keinen Verein, der so sehr von der alten Zeit und von früher lebt, wie es der HSV tut. Und ich glaube, deswegen verdient er sich den Namen Theater of Old Memories.
Mhm. Ja, finde ich gut. Er war jetzt seit den Wochen im Gespräch, dass der eine wahnsinnige Investor vom HSV vielleicht ein Uwe Seeler Stadion machen will.
Ne? Ja, also er hat ja die Namensrechte gekauft, der Klaus-Michael Kühne, der 85-jährige Milliardär, der sein Geschäft, mit der Reederei verdient hat. Verrückt. Aber auf jeden Fall ist er 85 Jahre alt, er findet es noch immer wichtig, dass er Geld in den Fußball steckt. Also die Leute werden echt nicht schlauer, musst du merken. Du bist 85 Jahre Milliardär und du steckst nicht mehr dein Geld in den Fußball.
Was, Alter, hast du keine Leidenschaft im Leben? Wenn ich Milliardär wäre, würde ich auch irgendwas im Fußball machen. Es wäre sicher komplett schwachsinnig, was ich machen würde.
Ja, natürlich.
Gar das wär, vielleicht wären das sogar mal große 10. Was wir machen würden, wenn wir Investoren im Fußball wären.
Okay,
das sollten wir uns mal auf den Kopf gehen. Wir gehen weiter auf meinen Platz 4 und das ist das vierte auf Sushi und der steht in Horn. Weil ich hätte mir gedacht, dass es wahrscheinlich auf der Welt Fußballstadion gibt, wo man so ziemlich alles essen kann, unter anderem auch Sushi. Speziell natürlich in Japan habe ich mir gedacht, nachdem Sushi ja mehr oder weniger als Fastfood durchgeht in Japan, habe ich mir gedacht, das wird in Stadien ganz normal sein. Aber dass in Österreich, in Horn, im Stadion Sushi gibt, das hast du mir erzählt, weil du warst vor Ort. Und das war für mich tatsächlich ein Novum. Das haben wir, glaube ich, schon mal in irgendwelchen großen Szenen untergebracht. Ja, aber ich wäre nicht müde, das zu betonen. Es gab oder gibt, wahrscheinlich gab, ein Fußballstadion in Österreich, wo man Sushi essen
also, kann. Und da ist auch wichtig, für alle diejenigen, die schon ihr Wochenendreise Box packen und nach Horn losstarten wollen. Ich kann euch nicht versprechen, dass es das noch immer gibt. Also wie damals oben war, das war vor, boah, wie lange ist das jetzt daher? 6, 7 Jahre, wie dort oben war. Und dort hat es auf jeden Fall Sushi gegeben. Und das habe ich großartig gefunden.
Ja,
weil das war diese Zeit, wie sie in Horn auch den Traum gehabt haben, dass sie in die Champions League aufsteigen. Ja. Rund um den, wer war da? Der Keisuke Honda, gell? Der Keisuke Honda mit seiner Family oder Friends and Family so irgendwie investiert. Also auf jeden Fall hat es dort vorübergehend und da war ich einmal oben, habe ich mir das angeschaut. Hat Sushi gegeben, war großartig, ja.
Ja. Was ist denn auf Platz 3 bitte?
Passt ganz gut als Anschluss. Das Theater auf Provinzfußball, die Profetil Arena in Hartberg. Also für mich gibt es kaum etwas, was mehr Provinzfußball ist als der TSV Hartberg. Da gibt es ja innerhalb unserer Redaktion ja hitzige Diskussionen mit unserem Produktionsleiter, mit dem Robert, der ja ein großer Hartberg-Fan ist. Neben seiner Leidenschaft für den SK Sturm ja ein großer Hartberg-Fan ist. Ich glaube, wobei die Leidenschaft eher für die Stadt Hartberg ist, was ich auch nicht ganz verstehe, als für den Verein. Und der verteidigt aber immer den TSV. Aber ich finde trotzdem, dass die Profertil Arena nichts anderes ist als das Theater auf Provinzfußball.
Mhm. Ja, ich kann dem was abgewinnen, wobei ich jetzt sagen muss, Hartberg ist dann doch eine deutliche Stufe über Mattersburg zu stellen, in vielerlei Hinsicht. Ne?
Ich habe tatsächlich kurz Mattersburg gehabt, aber ich habe dann Hartberg noch. Also von der Übertragung her habe ich gedacht, Hartberg, es ist Hartberg.
Okay. Ja, dann komme ich gleich zu meinem Platz 3, hätte ich gesagt.
Theater of Dorffußball wäre es vielleicht sonst gewesen bei Mattersburg.
Ja, das hätte mir auch vielleicht gefallen, ja.
Aber dein Platz 3, was ist dein Platz 3?
Ist ein kleines Wortspiel, Stefan, und zwar habe ich das Kommerztheater und ich habe wirklich kein spezielles Stadion im Blick, sondern ich denke an all diese Stadien, die überall gleich ausschauen und gleich sind und die es einfach langweilig machen, in neue Stadien zu gehen, und wir deswegen schauen, dass wir noch jedes Stadion zum Sehen kriegen, bevor es abgerissen wird, weil zum Beispiel das Allianzstadion in Wien oder das Allianzstadion in Juventus.
Wobei ich schon einwerfen muss, ich meine, du rantest jetzt gerade über alle neu gebauten Stadien. Ich glaube halt einfach, dass mutigere Entwürfe halt gleich nochmal viel teurer sind. Ich glaube halt einfach, also wie wenn du da Haus bauen willst und ja, keine Ahnung, und dann wirst du einmal kreativ mit deinem Plan, dann auf einmal sagst du, ja, dann kostet es halt so viel.
Ich verstehe total, der arme Fußball hat ja kein Geld. Also ist klar, warum sollte man in ein cooles Stadion investieren, wenn man stattdessen nicht zwei Spielerberater und einen Spieler zahlen kann.
Na, aber wenn du jetzt als LASK die Raiffeisenbank Arena oder wie das Ding da heißen wird, Raiffeisenbank Oberösterreich Arena.
Ich glaube, er heißt, glaube ich, Giebelholz Stadion. Yes.
Stadion Giebelholz. da kannst du jetzt auch nicht hergehen, weil irgendwann ist dann die Raiffeisen-Genossenschaft wohl so weit, dass sagen müssen, okay, das können wir schon noch machen, aber das geht dann nicht mehr, dass eigentlich ein triumphalen LASK Bogen oben drüber spannt über das Stadion oder was auch
immer. Ja, verstehe, aber dann möchte ich Lanze brechen für die Austria, weil die das Stadion auch modernisiert. Ja, weil sie es
umgebaut haben.
Und die haben das cool gemacht.
Ja, aber Umbau. Das haben wir beim Thema Neubau und Umbau. Fahr mal durch die Oststeiermark und mach auf die Augen, was Neubau und Umbau betrifft.
Na gut.
Ich bin ganz bei dir. Und deswegen finde ich ja viele Stadien in England wieder spannend, weil die ganz häufig versuchen, aus der Substanz heraus das umzubauen. Da gibt es hier spannende. Boah, darf ich da ganz kurz abschweifen?
Bitte.
Ich bin in YouTube in zwei Bubbles unter anderem drinnen, wo ich bei der ersten verstehe es nicht. Die erste Bubble ist, ich bin in Flight Simulator Bubble drinnen. Die verstehe ich überhaupt nicht, warum. Vielleicht klicke ich dann hin und wieder drauf und schaue mir so Dings an. Aber ja, und das zweite ist, ich bin in einer Bubble drinnen, wo mir so Videos immer in die Timeline gespielt werden, wo so Leute Stadionrenovierungen 3D-Mock-Uppen oder Designen. Und da gibt es auch so einen Typen in England drüben, der macht die ärgsten Videos. Und da habe ich mir gestern ein 10-minütiges Video angeschaut von so Stadium Rebuilds in UK drüben.
Okay, finde ich großartig. Ich habe die zweite Geschichte fast gar nicht mehr gehört, weil ich mir im Kopf nur dran denke, wie du daheim vor einem riesengroßen Flight Simulator sitzt, so mit 8 Bildschirmen und irgendwie in einem Extrazimmer, wo du auf keinen Fall gestört werden willst, wenn du drinnen bist.
Das Verrückte ist, ich habe kein Interesse dran, eine Sekunde Flight Simulator zu spielen, aber ich finde es extrem spannend, die Videos anzuschauen.
Beim nächsten Besuch werde ich schauen, ob es da irgendwo ein Zimmer gibt, wo ich noch nicht drinnen war. Mal schauen.
Gut, Stefan. Wir sind bei deinem Platz 3, glaube ich.
Nein, wir sind bei meinem Platz 2, oder?
Nein, ich habe meinen Platz 2 noch nicht gemacht und ich habe angefangen. Das heißt, wir sind bei deinem Platz 3. Oder hast du dich wieder verlesen?
Ich habe schon drei gesagt.
Nein, ich habe auch nur drei gesagt. Was hast du denn am Schluss gesagt?
Du bist auf Platz 2, so, jetzt
geht's. Ah, genau, okay. Mein Platz 2, und es gibt ja fast keine Liste, ohne dass ich diese Bastarde hineinnehme, ist das Theater of Charakterlosigkeit, das in Paris steht und ehemals also eigentlich nicht abgehackte Bruns hast. Aber ich wollte diesen Leuten nicht die Ehre zuteil werden, dass auf Platz 1 sind, deswegen kannst du nur auf Platz 2 das Theater of Charakterlosigkeit von PSG.
Okay, ja, ich glaube, unser PSG Unwohlsein ist gut dokumentiert. Ich glaube, da gehen wir nicht näher.
Ich war letztens kurz davor, ein Kind, das ich nicht kenne, anzuschreien, weil es ein PSG-Live-Alone hat.
Boah, das ist mir auch schon so oft, habe ich mir auch schon gedacht.
Wirklich, weil ich wollte zubegehen zum Kind, wobei ich dann überlegt habe, ob ich zum Vater zubegehen und dachte, nein, im Vater rede nicht an, weil dann schießt du mal. Habe ich mir gedacht, dann frage ich das Kind, was mit dem Kind los ist, weil es ein PSG-Live-Alone hat. Aber wirklich, du kannst ja nicht mit einem Kind mit einem Neymar-Live-Alone herumlaufen lassen.
Ja, jetzt haben sie wieder gestritten eine Woche, das gehört.
Nein, ich will es gar nicht wissen.
Papé sind auseinandergerissen worden, ne?
Wer?
Der Neymar und der Papé haben in der Kabine.
Spielen die nicht in einem Team miteinander?
Ja, das ist, ja, da spielt schon jeder für sich, keine Sorge.
Also man sagt 11 Mannschaften, also 11 Teams in einer Mannschaft.
Mindestens, spannend, ja. Okay. So, Platz 2 bei mir ist das Theater of Broken Dreams.
Und
das steht in Neapel.
Jetzt bin ich gespannt auf die Erklärung.
Also gibt es mehrere Herleitungen. Eine ist unter anderem daran, wie bruchbudenartig, leider Gottes, das
stimmt, ja.
Diego Maradona Stadion, so wie es jetzt hier heißt, leider benannt ist. Und das andere ist halt, vor allem in den letzten Jahren war Neapel immer mal wieder dran, etwas Besonderes zu reißen. Meisterschaften, die in den letzten Runden verspielt worden sind, Cup-Siege, die sie nicht ausgegangen sind, auch international haben sie Champions League nicht, aber sonst recht gut gespielt ab und zu, aber es ist tatsächlich nichts rausgekommen. Und ich glaube, das geht sehr an die Substanz. Ich glaube, das ist härter, als wenn du im Mittelfeld bist oder wenn du um die Europa League spielst, ist es, wenn es immer gerade nicht reicht. Wenn du so eine Liga-Größe hast wie in Österreich und du verspürst jede Saison gegen die, das ist völlig wurscht, weil das ist eh der Standard. Aber wenn du eigentlich das Potenzial hättest und das fällt vielleicht ein Spieler oder das fällt das entscheidende Tor oder was auch immer, das nackt an dir als Verein, als Fan, als alles. Und drum Field of Broken Dreams in Neapel.
Das wiegt jetzt schwer, aber ich finde es ja schön erklärt, ja.
Ja.
Du hast gut hergeleitet, ja.
So, aber jetzt Platz 1, lieber
mein
Stefan.
Platz 1 ist das Theater of Love.
Oh.
Und wo kann natürlich das Theater of Love nicht mehr stehen?
Ja, da fallen mir jetzt nur Liverpool ein, wegen
der
Beatles und so.
Nein, das Theater of Love steht natürlich in London und zwar ist es das Stadion von Millwall. Also, weil ich hab keinen Ort auf der Welt jemals gesehen, wo ich so wenig Liebe verspürt habe. Also schon dem Verein gegenüber, aber so insgesamt so zwischenmenschlich habe ich sehr viel Kälte und Härte verspürt.
Aber war mehr ruppig, ja.
War eher ruppig dort und deswegen ist es für mich aber trotzdem Theater of Love, weil ich denke mal, vielleicht kann man ja so ein bisschen Liebe reinbringen in The Den, wie es ja eigentlich heißt, das Stadion.
Ja. Das gefällt mir. Ich weiß nicht, wie sich das mit diesem Vereinsspruch No one likes us, we don't care verbinden lässt. Aber ist sicher ein größeres Projekt, aber ich glaube, es gäbe keinen richtigeren dafür als die.
Ja. Und wenn du glaubst, dass die Queen's Park Rangers das schlechteste Gastro-Angebot haben, dann warst du noch nicht bei Millwall. Das sage ich immer wieder. Ich habe beides zum Glück schon erleben dürfen und es ist beides legendär schlecht.
Also bei Millwall hat mich vor allem fasziniert, dass tatsächlich in Österreich bei jedem Erste-Klasse-Verein eigentlich mehr gibt.
Ja. Aber gut, jeder Cola-Krocher, der auf einem österreichischen Fußballplatz verkauft wird, war besser als alles, was bei Millwall zum Essen gegeben hat.
Ja, muss man
aber wahrscheinlich sagen. Sind die Leute auch nicht wegen dem Essen dort, gell? Musst du da auch sagen.
Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es ist hauptsächlich wegen dem Rafendürst. Ja. Schwer zu sagen.
Stimmt, und da muss man schon daheim was essen, weil wie wir wissen, man muss mal eine Stunde Pause machen nach dem Essen, bevor man raft.
Bevor man Sport machen darf.
Bevor man Sport
raffen wohl dazu, ja. Gut, Stefan, auf Platz 1 habe ich den Theaterstadl.
Der Theaterstadl, wo steht der in Salzburg?
Und der steht natürlich in Manchester.
In Manchester. Okay.
Und warum das so ist, das werden wir jetzt dann ausführlich in den nächsten 20 bis 50 Minuten erklären, je nachdem, wie schnell das ist.
Sauber, das gefällt mir gut. Schöne Überleitung.
Ja, nein, also es geht rund und drüber in Manchester, also vor allem auf der United-Seite natürlich. City ist ja perfekt performante Maschine. Aber bei Manchester läuft vieles falsch und darum finde ich den Theaterstadel, weil es ja doch gewisse Slapstick hat, ganz passend.
Ja, und ich würde es passend finden, wenn es der Gott habe ihn selig verstorbene Karl Moik moderieren würde, den Theaterstadl von Manchester.
Live aus Manchester und dann kommt der hier irgendwo daher. Ist eigentlich aufgelegt alles, ja. Ah. Finde ich gut.
Leben beide gut. Nicht mehr.
Kommen wir zum Schwerpunkt.
Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Wir haben ja gesagt, ich meine, United hat uns ja eine Steilvorlage geliefert, muss man jetzt mal sagen, okay. Man startet rein in die Saison, Heimspiel und United hat nichts Besseres zu tun, als einmal gegen Brighton richtig abzustinken. Und dann haben wir gesagt, oh, Alexander, ich glaube, es bahnt sich ein Schwerpunktthema an. Wir müssen uns unbedingt United anschauen, weil die schaffen etwas. Sie schaffen diese extrem durchwachsene, schlechte Saison, die sie gespielt haben, offensichtlich mit reinzunehmen in die neue Saison. Und da war uns ja noch gar nicht klar, was uns am vergangenen Wochenende dann auch noch widerfahren wird als Hobbyjournalisten, wie wir uns noch mal sehen. Aber was ist denn passiert am vergangenen Wochenende?
United hat mal wieder gesagt, es geht dann schon noch um einiges schlimmer, weil man hätte ja zum Beispiel dieses 2-1 gegen Brighton ja als Verbesserung sehen können, weil letzte Saison sind es immerhin 4-0 von Brighton abgeschossen waren. Also so gesehen haben sie sich eh ein bisschen erfangt. Aber nein, es ging auswärts zu Brentford und da stand es nach 35 Minuten bereits 4-0 für Brentford. Und ich sage mal so, United war eigentlich kurz davor, glaube ich, das Aufhören. Also es hat absolut nichts mehr gepasst. Der Ronaldo wirkt sowieso so, als ob er dort eigentlich nicht spielen möchte. Dort hat er es nochmal unterstrichen. Sie haben wieder ein komplett anderes System gespielt. Ich meine, Gut, im letzten Spiel gegen Brighton haben sie ein System gespielt, das davor, glaube ich, noch nie probiert haben. Sicher auch nicht immer einfach, wenn man in Premier League-Partien Systeme ausprobiert. Und ja.
Ich glaube, hätte es die Möglichkeit gegeben, ein Handtuch zu werfen, ich glaube, der Erik Ten Hag hätte es geworfen.
Ich glaube es auch, ja.
In dieser Partie. Und ich glaube, was ein bisschen so sinnbildlich ja dafür steht, ist, was du gerade angesprochen hast, dieses ja, Experimentieren mit Formationen. Und klar, irgendwann muss das ausprobieren. Es hilft dir nichts, wenn du das nicht kennst. Irgendwas muss das einmal geben. Aber dass du an Christian Eriksen in der ersten Partie gegen Brighton als hängende Spitze spielen lässt, das falsche Nein. Und in der zweiten Partie als Sechser spielen lässt, zeigt auch, wie wenig eingespült das Ganze noch ist und wie wenig geschliffen die ganze Vorstellung vom Den Haag noch im Moment ist bei United.
Genau, und er ist jetzt schon sehr, sehr dünnhäutig, schmeißt die Nerven, stellt sich überhaupt nicht mehr vor die Mannschaft. Und das kann natürlich auch nicht funktionieren. Und wenn du nach der zweiten Runde irgendwie lamentierst, dass du 4 Spieler noch brauchst, die du nicht gekriegt hast, finde ich halt, dass eine Grundprämisse bei der Trainerbestellung mal wieder verloren gegangen ist. Ich weise auf das immer wieder hin, weil ich es für so essentiell finde. Wenn ein neuer Trainer kommt, muss die erste Frage sein, die ich dem Trainer stelle, kannst du mit den Leuten, die ich habe, mehr rausholen als der vorherige Typ? Weil wenn das nicht möglich ist, brauche ich einen Trainer nicht wechseln, weil wenn ich mir 5 Wunschspieler in eine Mannschaft reinzaubern kann, dann ist es ja für jeden leichter, mit 250 Millionen shoppen gehen und die Mannschaft zu verbessern und dann tatsächlich besser zu sein. Das zeigen ganz viele Vereine vor, wie gut das funktioniert, ja. Mhm.
Das stimmt absolut. Und vor allem hast du die Situation, dass die Leute oftmals geholt werden, um irgendwas umzubauen, aber ihnen dann nicht die Zeit gegeben wird. Also das ist verrückt. Und deswegen bist du ja eigentlich genau dort, wo du sagst, deswegen müsstest du ja eigentlich den Leuten fragen, schaffst du mit dieser Rumpftruppe, egal wie rumpfig sie unterwegs ist und wie schlecht sie zusammengestellt ist, schaffst du es trotzdem besser zu sein. Und das muss man jetzt zumindest nach den ersten 2 Spielen sagen, schaut nicht gut aus jetzt einmal.
Es schaut überhaupt nicht gut aus. Und ich weiß jetzt nicht, sind wir jetzt schon ein bisschen in die Detailanalyse vom Kader gehen? Oder
absolut, gern.
Für mich bezeichnend ist dieser Martinez-Transfer in der Innenverteidigung, der von Ajax gekommen ist. Der ist gelernter Linksverteidiger, kann aber auch Innenverteidiger spielen und kann auch defensiv im Mittelfeld spielen. Solche Spieler sind aktuell extrem viel wert, weil das eigentlich was war, was in der Vergangenheit halt vor allem Angriff-Spieler ausgezeichnet hat, dass sie mehrere Positionen spielen können. Und wenn du das in der Verteidigung kannst, dann ist das extrem viel wert für einen Verein. Ja.
Das ist wirklich der David Alaba ja fast schon ein Prototyp gewesen, muss man sagen.
Das war eigentlich einer der ersten, der das wirklich so auf mehr als 2 Positionen perfektioniert hat, ja. Oder mehr oder weniger perfektioniert hat. Ja. Und der Martinez spielt dann linker Innenverteidiger. Und das ist es aber so, wenn du hinten außer spielen willst, dann ist es tatsächlich wichtig, dass du einen dezidierten Linksverteidiger hast und einen dezidierten Rechtsverteidiger mit gewissen Charakteristiken, weil sonst geht der Spielaufbau von hinten schon gar nicht richtig los. Und der Nummer 1 Linksverteidiger bei United ist aber der Kapitän Harry Maguire. Hat die ganze letzte Saison gespielt und jetzt haben sie den, warum auch immer, der neue Trainer hätte eigentlich perfekt passt, um den endlich mal als Kapitän abzulösen, um zu sagen, ja, der spielt vielleicht nicht mal jedes Spiel von Anfang an, aber legt sich schon wieder fest auf diesen Kapitän. Gut. Jetzt hat er einen neuen linken Innenverteidiger mit dem Martinez, der jetzt links spielt, weswegen der Maguire rechts spielen muss. Und der Varane, der vermeintlich der beste Innenverteidiger ist, den United hat, spielt gar nicht. Ja. Und da geht schon los. Diese Unstimmigkeiten, da merkst du, da ist kein Hand und Fuß. Der Martinez ist da, weil er Ajax spielt ist und weil er den Haag gut kennt.
Ja, aber gut, genau, das muss man ja ganz kurz ausholen. Er hat ihn ja quasi mitgebracht. Erik Ten Hag war ja in der letzten Saison ein Meistertrainer von Ajax und er hat quasi den ja teuer mitgenommen, um was waren es, 55, 60 Millionen Euro oder irgendwas so in die Richtung. Und jetzt quasi sieht er sich wahrscheinlich gezwungen zu sagen, okay, ja, ich habe gerade den Verein darauf aufmerksam gemacht, den müssen wir unbedingt haben, jetzt muss ihn quasi auch spielen lassen. Und
aber warum nicht als defensive Mittelfeldspieler, wenn er das eh kann? Es versteht kein Mensch.
Ja, das macht das lief da eine steile Vorlage. Du bist halt im Mittelfeld bei United so gut besetzt, da brauchst du Martinez ja, nicht auf der 6.
Weil da kommen wir natürlich dann schon zur nächsten Baustelle. Nicht? Jetzt kannst du, wenn du wirklich ein bisschen frech bist, dann sagst der Eriksen ist ein verbesserter Mata, weil er ein bisschen jünger ist und sonst ziemlich ähnlich ist. Dafür hast du halt den Abgang von Pogba gar nicht kompensiert und die Tatsache, dass United auch letzte Saison eigentlich schon gute Mittelfeldspieler gefällt hat, die ist auch überhaupt nicht berücksichtigt. Und der Eriksen, so gut er als Spieler vielleicht sein mag und so gut er sich erholt hat, den braucht United überhaupt nicht aktuell. So einen Spieler brauchen sie jetzt nicht. Ja? Da gibt es 17 Positionen quasi, wo sie vorher was machen hätten müssen, bevor sie den Eriksen holen. Den haben sie halt geholt, weil die Gelegenheit da war sozusagen. Und so opportunistisch wirkt halt alles, was United macht. Ja? Weil der Cavani ist weg, der Ronaldo will weg und es gibt nicht einmal eine Idee für einen Stürmer. Die Idee in Arnautovic, die dann irgendwie auch in die Öffentlichkeit gegangen ist, ist sofort weggelacht worden von jedem Experten. Da kommt dann noch oben drauf, dass eine Mannschaft, die sowieso nicht funktioniert, wie aktuell United, keine Spieler braucht, die auch noch ein bisschen schwierig sind. Und bei aller Liebe zum Arnautovic, ganz einfach ist er nicht.
Absolut, ja.
Und dasselbe gilt für den Rabiot, den sie jetzt vielleicht von Juve holen. Der ist auch schon verschrien als ein absolut schwieriger Spieler, der von seiner Mutter vertreten wird. Und die seine Karriere lenkt quasi und alles ist einfach schwierig unter den Tüten. Der soll jetzt United aus dem Dreck ausziehen. Es wird nicht funktionieren. Du brauchst da erprobte Spieler, die durchaus vielleicht 50, 60 Millionen kosten und da kannst du 2, 3 holen und dann verbesserst du qualitativ die Mannschaft und den Rest ergänzt mit Jugendspielern.
Aber da möchte ich jetzt reingrätschen, weil jetzt sagst du nämlich was Wesentliches und zwar sagst du, da hole ich mir Spieler, die etablierter sind und so weiter. Wer geht da denn da noch hin? Und das ist jetzt nicht meine exklusive Meinung, sondern das sagt unter anderem Gary Neville. Da hat sich dieser letzte Spieltag der Premier League hat ja für einige Highlights gesorgt. Wir haben schon vorher schon angesprochen, das Duell Tuchel gegen der Infight Tuchel gegen Conte. Und es hat eigentlich eine legendäre Diskussion auf Sky gegeben zwischen Gary Neville und Jamie Redknapp. Wo der Gary Neville mal losgerantet ist, 5, 6 Minuten, und das liefert, das werden wir heute auch noch ein bisschen besprechen, warum es da gegangen ist. Aber unter anderem sagt der Gary Neville ja auch, United hat die letzten 10 Jahre jegliche Form von Krise versucht, die Fans quasi milde zu stimmen, indem er viel Geld in die Hand genommen hat und irgendwelche Spieler geholt hat. Das war so die Idee der Glazers, also der Eigentümerfamilie. Und er sagt, aber es ist ja mittlerweile bei dem Punkt, keiner will mehr die Kohle haben von United, weil keiner von den Spielern mehr dorthin gehen will. Das heißt, United kommt jetzt mittlerweile an einen Punkt, wo du sagst, okay, die anderen kannst du nicht holen, weil so wie du richtig beschreibst, die passen da einfach gerade gar nicht ein in die Situation und andere kommen einfach nicht. Was haben sie immer geredet vom Declan Rice, vom Harry Kane? Also, ja, natürlich würde Harry Kane was gewinnen, aber da ist er bei United mittlerweile so weit weg davon. A Declan Rice, warum soll a Declan Rice jemals von West Ham jetzt da weggehen zu United? Also das tust du ja nicht an. Und vor allem sieht man ja, wenn dann viele Spieler wieder von United weggehen, wie gut es dann wieder, wie sehr es dann wieder aufblühen. Also da gibt es mittlerweile so viele strukturelle Themen. Und jetzt kommt meine Überleitung, so war es ja nicht immer, weil ich glaube, wir beide und viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen kennen das Manchester United von früher ja eigentlich noch ganz anders, oder?
Genau, und zwar gemeint ist die Ära Ferguson, der ja United über wie viele Jahre hinweg?
Ich glaube knapp 27 Jahre, glaube ich.
Also so halt, wie es das im Fußball heutzutage sowieso nicht gibt, aber auch eigentlich, wenn man so die letzten 40 Jahre anschaut, durchaus was Besonderes ist. Ja, da gibt es den Ferguson, da gibt es den Wenger, dann gibt es vielleicht noch 2, 3 andere und das war's dann, ja.
Und ich glaube, Giroud in Frankreich, ich glaube, der Giroud war 40 Jahre lang Trainer von AG Auxerre.
Okay, ja.
Irgend sowas. Aber ja, ist wurscht. Aber, ja, cool, ja. Aber ich glaube, es war einfach, wir haben alle dieses United ganz anders kennengelernt. Und man muss sich das vorstellen, man redet davon, das sind nicht einmal nur 10 Jahre her, dort dieser Alex Ferguson aufgehört, nachdem er in den angesprochenen 27 Jahren 13 Mal die englische Meisterschaft geholt hat. Und er hat United als Meister übergeben, als amtierender Meister, wo unter anderem Wayne Rooney und Robin van Persie noch gespielt haben.
Genau, das war 2013, glaube ich, oder?
Genau.
Und 2013, von 1991 weg bis 2013 war United nie außerhalb der Top 3. Das muss ich mir vorstellen. Ja. Das heißt, jedes Jahr Champions League Fußball, jedes Jahr eigentlich um den Titel mitgespielt, wenn man so wirklich eine Saison, waren es deutlich abgeschlagen auf Platz 3, aber ansonsten immer dabei. Und jetzt, wenn du die letzten Jahre anschaust, wo United war, die haben schon mehrmals die Champions League verpasst. Ja. Vizemeister war, keine Ahnung, glaube ich, 5 Jahre her, 6 Jahre her und dort mit eindeutigem Abstand. Also, die haben absolut den Anschluss verloren. Und vielleicht gehen wir auch kurz auf die potenziellen Nachfolger von Ferguson ein. Ich würde jetzt einmal alle Interimstrainer ein bisschen auslassen und vielleicht sogar den Ole Gunnar Solskjaer ein bisschen auslassen, der ja dort nur, wie soll ich sagen, keine Ahnung, als Legendenspieler und als potenziell interessanter Trainer halt gleich mal eine Chance beim Riesenverein gekriegt hat, bevor er sich davor wirklich irgendwo deutlich in Szene gesetzt hat. Nimm her die Trainertypen David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho und Ralf Rangnick. Ich glaube nicht, dass viel unterschiedlicher geht, als die vier Trainer sind.
Und das ist ja eins von wenigen Dingen, das sich wie ein roter Faden durch United durchzieht, ist, dass du versuchst, mit jeder Trainerbestellung einen ganz anderen Typen zu finden, als das, was davor war. Und das spricht ja nicht unbedingt dafür, dass da wirklich ein Plan dahinter ist. Oder, und da komme ich ja tatsächlich auch ein bisschen zu einem Problem bei United, einfach handelnde Akteure am Werk sind, die eine Ahnung haben von dem Ganzen. Weil das fand ich schon beim David Moyes zum Beispiel an. Er war ja quasi von Gottes Gnaden, David Moyes. Also es war ja Alex Ferguson, der selbst gesagt hat, ich will mitentscheiden, wer mein Nachfolger wird. Und warum soll ein Schotte nicht was Besseres finden als einen anderen Schotten, der bei Everton richtig gut unterwegs war, lange Jahre auch sehr erfolgreich. Ich glaube, der war über 10 Jahre ja Everton-Trainer auch, richtig gut unterwegs und hat gesagt, okay, der passt rein. Und das ist quasi der Chosen One, was ich dann damals gesagt habe. Da hat es ja den Special One gegeben, den Chosen One und den Normal One, nicht? Mit dem Kloppo. und David Moyes war ja der Chosen One. Und was ist dann passiert? Dann David Moyes heuert an am 1. Juli 2013 beim amtierenden englischen Meister. Und ich sage alle, kann der das überhaupt? Nicht? Also kann David Moyes United, weil zu dem Zeitpunkt nicht nur der sportlich größte Club der Welt, sondern auch Englands, sondern auch einer der wirtschaftlich stärksten Clubs aller Zeiten und der Welt überhaupt. Das heißt, United war immer unter den Top 3-4 Clubs, wenn es darum gegangen ist, um das Umsatz, das der Verein oder der Club erwirtschaftet. Und jetzt hast du plötzlich David Moyes. Und jetzt spulen wir 2 Monate nach vorn. 1. Juli bis Ende August und Ende August steht quasi nach der ersten Transferperiode Marouane Fellaini als einziger Transfer. Der damals neue Chief Executive, und das ist ja das Verrückte, der Ed Woodward, der ist ja eingesetzt worden 2013 von den Glazers, von der Eigentümerfamilie, der aber nichts mit Fußball zu tun hat, der ist Investmentbanker und plötzlich war für die Verantwortung fürs Transfergeschäft gehabt hat. Und quasi du stehst als David Moyes da und kannst da am Schluss stehst du mit Marouane Fellaini als Spieler da. Und jetzt versuchst quasi deinen Spielstil umzusetzen. Und das hat einfach auch nicht funktioniert, also er ist überhaupt nicht unterstützt worden.
Aber United natürlich in ihrer Weitsichtigkeit, sie haben halt versucht, die Ferguson-Ära so gut wie möglich in eine wirkliche neue Ära überzuführen und haben den David Moyes gleich mal mit einem 10-Jahres-Vertrag ausgestattet. Also offiziell läuft der nächstes Jahr aus.
Tatsächlich?
Ja.
Okay. Ich meine, er wird wahrscheinlich mittlerweile draußen sein.
Mittlerweile Job, draußen.
Der wirklich? Das habe ich nicht gewusst, okay.
Ja, ja. Genau. Und nach 2 Jahren war es dann, nach einem einzigen Jahr war es aus, ja. Und es geht halt dann so weiter. Der Van Gaal hat 2 Jahre gekriegt, der Mourinho hat 2 Jahre gekriegt, der Solskjaer hat mehr oder weniger 2,5 Jahre oder so gekriegt, der Rangnick hat, glaube ich, 15 Tage gekriegt oder so offiziell. Inoffiziell waren es ein paar Monate mehr. Aber ich habe keine Ahnung, was der Rangnick bei United genau jetzt durchbringen hat dürfen und was nicht. Viel war es, glaube ich, nicht. Und ich glaube, wir müssen uns da jetzt einmal ein bisschen anschauen, weil du hast den Woodward schon angesprochen, du hast kurz die Gläser schon angesprochen. Ich glaube, wir müssen uns echt einmal anschauen, was da abseits des Sportlichen da verwurschtelt worden ist rund um United.
Na, es ist ja jetzt, wir können ja in Echtzeit den Fall eines Giganten ja miterleben. Also den schon von mehrmals schon angesprochenen, Größus des englischen Fußballs, einer der umsatzstärksten Vereine der Welt und plötzlich kompletter Zirkushaufen. Und immer wird, das ist ja nichts Neues, immer im Zentrum der Kritik steht die Eigentümerfamilie, die Familie Glazer. Da hat der Malcolm Glazer, der hat damals sein Vermögen mit Immobilien gemacht und so weiter, ist groß im Sport investiert gewesen. Und das ist das Wesentliche, die haben schon relativ früh angefangen, in den Verein zu investieren. Und die besitzen den Verein, also sind schon lange Eigentümer des Vereins. Weil oftmals hat man das Gefühl, es ist alles schlecht worden, seit die Glazers am Werk sind. Aber das stimmt ja nicht. Denn die Familie Glazer hat den Verein schon seit 2005 gehört, der Familie der Verein zu 100%. Ich meine, mittlerweile sind es nur mehr 70% und so weiter an Aktien, die sie haben. Aber das heißt, selbst zu höchst erfolgreichen Zeiten war war der Verein schon im Eigentum der Familie Glaser. Nur hat man halt einfach trotzdem den Sir Alex Ferguson gehabt, der die große Koryphäe war, die quasi sportlich alles dominiert hat und sportlich alles vorgegeben hat. Aber erst mit dem Ende von der Ära Ferguson hat man angefangen, diese strukturellen Defizite erst zu bemerken, dass dort eben nie jemand eingesetzt wird. Und dieser Ed Woodward, der im 2013 als Geschäftsführer eingesetzt war, hat sich bis zuletzt und das Ende 2021, also Anfang 2021, na plötzlich Anfang diesen Jahres, aus dem Amt gejagt worden, hat er sich immer geweigert, einen Sportdirektor einzusetzen. Das heißt, United hat seit Ferguson weg ist, ein Riesenloch an sportlicher Kompetenz und das haben sie nie aufgefüllt, sondern Geschäftsleute aus den USA, die mit Investmentbankern aus England zusammengearbeitet haben, die haben die Entscheidungen getroffen und das hat einfach nicht funktionieren können.
Hat auf keinen Fall funktionieren können und eine kleine Besonderheit in der ganzen finanziellen Struktur gibt es natürlich schon. Man mag es jetzt als clever bezeichnen, aber natürlich auch als sehr fragwürdig. Und zwar haben die Glazers ja hauptsächlich den Verein mit geborgtem Geld gekauft, also anstelle, wie man das sonst kennt, dass Investoren Geld in einen Verein investieren, haben sie von anderen Leuten Geld genommen, damit den Verein gekauft und mit den Gewinnen des Vereins tilgen sie jetzt da hauptsächlich eigentlich die Zinsen aus diesem Kredit, den sie da aufgenommen haben. Genau.
Und das ist ja der Punkt, den du gerade ansprichst, ist ja einer von diesen Punkten, über die der Gary Neville ja unter anderem auch so rantet. Ja. Weil er sagt, es gibt diesen Mythos, dass die Glazers für Geld reinstecken in den Verein, wie es beispielsweise Abramovich lang gemacht hat oder wie es halt, keine Ahnung, jetzt da die Saudis dort und dort machen oder ja, die Kataris dort und dort. Und er sagt, das ist einfach eine Lüge, weil es genauso ist, wie das du beschrieben hast. Sie haben insgesamt 800 Millionen Pfund ausgegeben für Aktien von United, um es quasi zu 100% im Eigentum zu haben. Mhm. Und davon 500 Millionen sind für Fremdkapital, sind in Form von Fremdkapital finanziert worden. Und so wie du sagst, du baust dir quasi ein Konstrukt, du kaufst dir eine der wertvollsten Marken als Sicherheit quasi für das Fremdkapital, nimmst du das Vermögen, das der Club selber hat und zahlst quasi die ganzen Rückzahlungen mit dem laufenden Umsatz, den United erwirtschaftet. Das heißt, Das ist im Prinzip aus wirtschaftlicher Sicht machen sie es extrem schlau, nur aus Fußballsicht natürlich ein kompletter Husarenritt und ein Katastrophenakt für den Verein, weil natürlich dem einher auch geht, dass überhaupt kein Interesse da ist, in den Verein zu investieren.
Man merkt das zum Beispiel extrem gut am Old Trafford Stadion. In den letzten 10 Jahren sind ungefähr 25 Millionen Pfund in Sanierungsarbeiten geflossen.
Ja. Es gibt Schätzungen, dass 250, 300 Millionen akut investiert werden müssten, um das Stadion, das wirklich anfängt zu rosten, wo es Berichte gibt von Mäusen, die herumlaufen auf der Tribüne und am Spielfeld, um das einigermaßen wieder zu sanieren, geschweige denn jetzt herzugehen und das Ding zu erweitern. Das war einstmals eins der besten Stadien auf der ganzen Welt. Old Trafford war der Inbegriff von einem modernen Stadion. Und das ist über 20 Jahre nicht angegriffen worden, weil die einfach, die Glazers und deswegen, natürlich kann man sagen, das, inwiefern rechtfertigt ist, dass die am Spielfeld dann so scheiße spielen gegen Brentford und so weiter. Das Problem ist, das hängt halt alles zusammen. Wenn du eine Eigentümerschaft hast, wo kein Fußballleidenschaft, kein Fußballinteresse, kein Fußball-Know-how da ist, sondern nur ein wirtschaftliches Interesse. Und das ist ja bei ihnen vorherrschend, weil sie nehmen im großen Stil raus. Sie zahlen sie ja üppigst Dividenden selber aus. Aber kein Interesse da ist zu sagen, ich würde es als Fußballmarke weiter etablieren. Weil das Arge ist ja das, so scheiße United sportlich unterwegs ist, umsatzmäßig funktioniert das Radeln, läuft es immer noch. Sie sind immer noch unter den umsatzstärksten Vereinen der Welt. Und man deswegen kann, ist es für sie so interessant oder immer noch lukrativ für die Glazers.
Ja, man kann eigentlich sagen, über dem ganzen Verein hängt ein großer Business Case und solange der aufgeht.
Genau. Und der geht noch immer auf.
Weiter.
Der geht noch immer und auf.
Wir sprechen in dem Zusammenhang ja gern von so Fußballfirmen und wenn es um Fußballfirmen geht, dann ist United wahrscheinlich wirklich tatsächlich auf Platz 1. Du hast dir das ja ein bisschen angeschaut in Zahlen.
Na absolut, also du hast also im also es gibt bis jetzt nur die Zahlen für die Saison 2020, 2021. Da haben wir natürlich Corona-Hits drinnen gehabt. Aber sie waren damals immer noch auf Platz 5 mit 558 Millionen Euro Umsatz. Sie waren schon mal deutlich höher, das war alles vor Corona und so weiter. Und man kann davon ausgehen, dass die Zahlen jetzt auch wieder deutlich steigen werden. Aber sie nehmen sich im großen Stil Dividenden raus, sind dann zwischendurch auch immer hergegangen und haben quasi Aktien, von die sie selbst besitzt haben, verkauft und haben es quasi angefangen 2012 an der New Yorker Börse zu handeln, haben aber davor den schlauen Move ihrer Meinung nach gemacht, die Aktien zu unterscheiden in Klasse A-Aktien und Klasse B-Aktien. Sie selbst besitzen alle Klasse B-Aktien, die Glazers, weil im Board von, also im Vorstand von United sitzen ja, glaube ich, 6 oder 7 Leute aus der Familie Glazer. Die bekanntesten sind ja der Joel Glazer und so weiter, weil der Malcolm Glazer, der Patriarch in der Familie, der ist ja schon gestorben 2014. Genau. Und sie alle besitzen Klasse B-Aktien hauptsächlich. Und das hat einfach das 10-fache Stimmrecht. Das heißt, bei allem, was relevant ist, haben sie sich ein Konstrukt geschaffen, dass sie weiterhin die Kontrolle über den Verein haben können, indem sie einfach, ihnen reichen 70% der Aktien, aber dafür können sie 30% der Aktien öffentlich handeln können und damit wieder, keine Ahnung, Geld zu lukrieren, das dann mal wieder nicht in den Verein gegangen ist. Und das heißt, was sie da gemacht haben, indem sie ein Investment-Case zusammenbaut, so unsexy, dass das klingt, wo sie quasi kaum etwas aus eigener Tasche zahlen müssen, aber sie insgesamt einen Verein finanzieren, der einer der größten Marken ist. Und wenn jetzt dann irgendwann ein Angebot kommen wird, dann haben die, keine Ahnung, vielleicht ein Angebot, weil geschätzt wird es immer noch mit 4,5 Milliarden Euro, der Verein, der Wert des Vereins. Plötzlich kauft er dann jemand um 4 Milliarden Euro ab. Und du erwirtschaftest das 3,2 Milliarden Euro Gewinn rein aus dem Business Case aus. Wenn man uns zuhört, merkt man ja schon, wie weit man da entfernt ist davon, von einem Fußballverein zu sprechen.
Von das und vor allem, wie wurscht dann auch letztlich die sportliche Leistung des ganzen Dings ist. In Wirklichkeit haben sie es ja geschafft, Perpetuum mobile der Fußballausbeutung zu installieren. Ja? Also das Ding läuft, macht unglaublichen Umsatz, unglaubliche Gewinne für sie oder Aktiendividenden. Und es ist drumherum so ziemlich alles wurscht. Ja? Aber gut, Stefan, wir beide sind dafür bekannt, dass wir uns durchaus gern aufregen. Wir sind großartige Ranter, aber wir liefern ja immer einen Mehrwert. Wir schauen uns einmal an, wie sowas besser sein könnte. Was könntest du auf einen Verein machen, um sportlich gesehen vielleicht wieder den Anschluss zu finden. Ich glaube, mehr ist ja nicht drinnen. Und vor allem auch ein bisschen ein Auge auf die Fans. Wie kann man die wieder besänftigen? Was müsste aus deiner Meinung nach passieren?
Also, um aus sportlicher Sicht wieder anknüpfen zu können an frühere Zeiten, müsstest du einfach einen Weg einschlagen und den gehen. Das ist eh keine große Erfindung oder kein großer Gedankenblitz. Aber es ist wirklich so zu sagen, okay, ich unterstütze jetzt diesen Trainer nicht nur mit Kohle, weil zum Beispiel das eine ist, dem Erik den Haag jetzt einfach Spieler zu kaufen, aber einen Trainer zu unterstützen heißt auch, einen Sportdirektor an seine Seite zu stellen, der quasi mit dem Trainer gut kann, dem als Scouting-Team neben hinzustellen, wo du sagst, okay, die scouten auch Spieler, die dem Trainer entsprechend was sichten am Markt. Weil United ist ja nicht nur hergegangen und hat seit über 10 Jahren die Rolle des Sportdirektors nicht besetzt, sondern sie haben genauso sind in die Leiter fangen gelaufen im Bereich Scouting, im Bereich Fitness und so weiter. Also extrem viele Trainer, Scouts sind davon gekommen und die sind alle nie nachbesetzt worden. Es gibt keine Struktur für Scouting. Das heißt, es wird willkürlichst noch Spielern gescoutet. Es führt dazu, dass Scouts den Lisandro Martinez, den du schon angesprochen hast, oder Martinez, gescoutet haben von United, gesagt haben, der passt nicht zu uns und trotzdem kommt der Spieler, weil der Trainer gerne hätte. Das heißt, da weiß die eine Hand nicht, was die andere Hand macht. Und das heißt, du musst einen Weg, von dem du überzeugt bist, und das muss ein spielerischer Weg sein, um so quasi die Fans zu besänftigen, weil das eine ist sportlich oder erfolglos unterwegs zu sein. Das andere ist ja bei United, das gewohnt waren, sehr guten Fußball zu spielen, ist dann auch noch schier anzuschauen, den Fußball zu spielen. Ja, das heißt, du müsstest dich für einen Trainer entscheiden, zu sagen, okay, das, was du machst, finden wir gut und wir akzeptieren es, dass man, keine Ahnung, diese 1-2 Jahre, wie man es ja überall anders auch hat, diese 1-2 Jahre vielleicht der Erfolg nicht da ist, aber wir gehen den Weg kompromisslos. Und zur Seite stellen, wirklich sportliches Know-how im Verein. Das kann diese eine Person unmöglich machen. Und was man ja auch sagen muss, ist, theoretisch wäre es für einen Club wie United leichter, diesen Umbruch zu schaffen, als für viele andere. Weil die haben so eine finanzielle Kraft, United, auch immer noch, dass du sagst, okay, zumindest auf der, wenn es darum geht, welche Spieler hole ich mir, tut sich ein Verein für United viel, viel leichter, mit 150 Millionen im Jahr, 200 Millionen im Jahr zu investieren in einem Transfersumme und sagen, okay, ich hole mir jetzt ein paar neue Spieler. Das heißt nicht, dass du die Spieler wegkriegst, weil das ist ja das Verrückte. United hat 33 Spieler im Kader. Mhm. City hat 25. Das heißt, United hat extrem viele Spieler noch immer, die einfach, du hast Leute dabei wie an Martial, an Lindelöf, an Bailly, die alle kaum eine Rolle spielen, die immer noch mehrjährige Verträge haben. Erst jetzt, Ende dieser Saison, läuft der Vertrag von Phil Jones aus, den man nochmal aus welchen Gründen auch immer einen 5-Jahres-Vertrag gegeben hat, obwohl der vor 5 Jahren schon nicht mehr gespielt hat. Ja. Das heißt, theoretisch kannst du den Umbruch aufgrund deiner finanziellen Macht, die du hast als United, schnell vorantreiben. Aber es braucht eine Strategie von einem Trainer, gemeinsam mit einem Sportdirektor, gemeinsam mit einem Scouting-Team, wo man hingehen will. Und das widerspricht halt einfach nur der Ansatz, den die Glazers verfolgen, weil für die ist es viel, viel wichtiger, so PR-Aktionen wie einen Cristiano Ronaldo zu holen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, Ronaldo ist kein sportlicher Zugang. Natürlich liefert er Tore und so weiter, aber das ist rein nur um den Business Case gegangen.
Also ich glaube, beim Ronaldo muss man, da teilt sich die Meinung überall, finde ich, und natürlich ist auch für uns das ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil das ist der Topscorer bei United, ja, das darf man nicht vergessen. Der hat letztes Jahr mit Abstand am meisten Tore geschossen, war der einzige Spieler, der im zweistelligen Bereich Tore geschossen hat bei United. Wenn du sagst, du willst mit dem weitermachen, weil es dem halt auch schon einen Vertrag gegeben hast, dann wirst du zwei Sachen machen müssen. Du wirst einerseits ein Spielsystem aufstellen müssen, das für ihn halbwegs passt. Und das Zweite, was noch viel wichtiger ist, du wirst überlegen müssen, wer ansatzweise die Rolle vom Ronaldo übernehmen kann, wenn der Ronaldo in der aktuellen Saison nicht da ist oder spätestens in der nächsten Saison überhaupt nicht mehr da ist. Das heißt, wenn du diese Weitsicht hast, dann ist das schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung.
Und da wären wir zum Beispiel jetzt bei dem Punkt, so wie du gesagt hast, wenn du jetzt einen Trainer holst, muss eine Frage sein, schaffst du es mit dem Kader besser zu sein, als was wir davor haben? Das finde ich absolut richtig, diese Frage. Und wenn du dir den aktuellen Kader anschaust, dann kommst du nicht an Ronaldo vorbei. Das heißt, du musst sagen, Erik Den Haag, es ist schön, was du für Strategien und für Pläne hast, aber wir haben Cristiano Ronaldo im Kader. Und entweder kriegen wir ihn weg oder wir haben ihn die ganze Saison. Und wenn wir ihn haben, dann wollen wir ihn nutzen. Und wir können nicht um ihn herum arbeiten, weil das wird nicht gehen, solange du ihn Ronaldo im Team hast. Einfach als Typ, als Marke so dominant. Wenn du den nicht spielen lässt, so wie es jetzt am ersten Spieltag war gegen Brighton, wo er dann eingewechselt worden ist, dann hast du sofort die Fans, die aufbegehren. Und das heißt, du müsstest sagen, okay, wir gehen jetzt daher dieses Jahr, versuchen aus dem alles auszuholen und ab nächster Saison, vielleicht ab Winter beginnen, fangen wir den Kader gemäß unseres Plans umzubauen. Aber dafür bräuchtest du Leute, die verstehen, wie der Fußball funktioniert. Und das kann kein Investmentbanker sein. Jetzt haben sie zwar, da ist mittlerweile eh ausgetauscht worden, der Chief Executive. Und jetzt ist eh seit Februar der Richard Arnold als Chief Executive an Bord. Aber der ist genauso keiner aus dem Fußball. Das heißt, du hast wieder das Problem, es herrscht Dominanz von Leuten, die keine Ahnung vom Fußball haben. Und das kann bei einem Landesligisten in Österreich genauso ein Problem sein wie bei United. Und das ist es einfach auch, wirklich. Ja.
Und das Nächste, was ja bei United nach wie vor irgendwie dafür steht, wie weit weg dass die von der Realität sind, ist halt, dass sie immer wieder in jeder Saison den Anspruch haben, diesmal wollen wir vorne mitspielen.
Absolut.
Und das wird heuer nicht funktionieren und das wird nächstes Jahr nicht funktionieren, egal was sie da an Transfersummen in die Hand nehmen. Da braucht es einen langfristigen Plan. Und das kann nur sein, punktuell dich mit etablierten Spielern zu verstärken, ansonsten auf Scouting zu setzen, auf Nachwuchsspieler zu setzen und wie du sagst, vor allem eine Spielphilosophie, die mit dem Trainer abgestimmt ist. Ja, weil eben, wenn die erste Frage an einen Trainer ist, kannst du mit der aktuellen Mannschaft besser sein? Die nächste Frage hätte sein müssen, wie schaut es aus, wenn der Ronaldo bleibt? Wie schaut es aus, wenn der Ronaldo geht? Und wofür bist du eigentlich? Ja? Also all diese Szenarien, die man jetzt hat, hätte man ja schon längstens abdecken müssen, weil der Ronaldo spielt natürlich sehr spielerperfekt, ja. Dem wird vorgeworfen, dass er nicht fit genug ist. Und was macht er beim Aufwärmen? Er trainiert, erwärmt ohne Leiberlauf, ja. Hm. Um alle zu sagen, wie fit das er ist. Ja. Also du kannst, also an Infight gegen Ronaldo kannst du in dem Sinne nicht gewinnen. Ja?
Und deswegen bräuchtest du mehrere handelnde Akteure, die an einem Strang ziehen, um mehr Angriffs- oder die einzelne Person ein bisschen aus dem rauszunehmen. Weil du, und das ist eben wirklich tatsächlich ein Vorteil, den du im deutschsprachigen Markt hast oder im deutschsprachigen Raum, vielleicht ist es in anderen Ländern auch so, wie weiß ich, vor allem aus dem deutschsprachigen Raum, wo du sehr prominente Sportdirektoren hast und Sportvorstände, die auch einmal sich hinstellen und einmal das abkriegen. Das schaffst du nicht als Erik Den Haag, wo United eine Riesennummer ist und das Ganze allein abzufedern, geht nicht. Aber was werden, wenn die Bayern Umbrüche gemacht haben, warum ist das gegangen? Weil du im Zweifelsfall einen Trainer arbeiten hast lassen, weil sie vor der Sportvorstand hingestellt hat. Und die kriegen genug Knüppel. Und das hast du eben nicht bei United oder allgemein im englischen Fußball. Und deswegen sind diese Umbauarbeiten so schwierig. Und man muss ja auch dazu sagen, es ist ja nicht so, dass United einfach nur stagniert. Die werden schwächer, während City und Liverpool marschieren, während Arsenal viel richtig gemacht hat, während Tottenham anfängt, wieder immer mehr Dinge richtig zu machen, die dann vor allem infrastrukturell vorausgeeilt sind. Das haben wir wieder bei dem Punkt, wo
alle
Vereine. Und Chelsea hat jetzt auch, wie soll ich sagen, die haben zumindest personell haben die Leute, die eine Ahnung haben von dem Ganzen. Mhm. Und mit einem Peter Cech, der lange und so weiter als technischer Direktor unterwegs war. Aber United muss schauen, dass sie nicht eingeholt werden sportlich von anderen. Und irgendwann kommt der Punkt, wo die Strahlkraft von United als Marke nachlässt und dadurch auch die Wirtschaftlichkeit von dem Business Case. Und dann ist irgendwann der Punkt kommen, wo die Glazers das Ding vorher noch schnell verkaufen müssen oder irgendwann draufkommen, dass wirklich vielleicht was falsch machen.
Jetzt habe ich zum Abschluss noch drei Trivia-Fragen, die einfach um einzuordnen, wie es jetzt weitergeht. Ich soll dir alle drei Fragen stellen und du gibst beantworten oder wirst immer eine nach der anderen haben?
Ich merke mir keine drei Fragen auf einmal.
Okay, erste Frage. Bleibt der Ronaldo oder geht er?
Ich glaube, er bleibt.
Warst du es für den Haag schon oder kann sie der, hat der, bleibt er länger als der Saison?
Ich würde es ihm wünschen, ich würde es ihm zutrauen, dass er die Person sein könnte, aber ich glaube, dass er gehen wird, ist dann relativ zeitnah. Das war ja das Crystal Palace vor ein paar Jahren, was Frank de Boer, 5 Spiele oder irgend sowas. Ja. Ich befürchte, dass der kommende Gegner von United, Liverpool auswärts,
gut weiter, ja. Und
gratuliere.
Dann kommt gleich mal Arsenal und dann kommt City oder so.
Also gratuliere. Also ich glaube einfach, die werden der nach 5-6 Spielen wird der weg sein. Ja, Ronaldo wird noch da sein, Den Haag wird weg sein.
Okay, und meine dritte Frage an dich ist, wo ist United am Ende der Saison? Was für ein Tabellenplatz?
Sie werden nicht nur katastrophal unterwegs sein, aber ich glaube 7., 8.
Okay.
Also Entschuldigung.
Ich hätte gesagt, Ronaldo bleibt, da bin ich bei dir. Ja. Das geht einfach nicht aus, wer soll den nehmen, ja? Wenn sie den Vertrag nicht auflösen und er in die MLS oder so geht. Also wenn er in Europa bleibt, sage ich mal, dann bleibt er bei United. Ich glaube, dass das mit Den Haag wirklich ganz schnell vorbei sein wird, da bin ich ganz bei dir. Das ist jetzt schon. Allein die Tatsache, dass er sich nicht vor die Mannschaft stellt, sondern jetzt schon die Mannschaft attackiert, ist einfach grundfalsch. Das kann, egal ob er im Recht ist, sondern das kannst du nicht machen, weil du verlierst sofort den Trotz der Mannschaft und das reißt nicht mehr rum und sie können nicht 17 Spieler aussortieren, das wird nicht gelingen. Und ich glaube auch, dass United heuer den alle internationalen Bewerber versammeln wird. Ja.
Ich glaube das auch. Und vielleicht ist das eher ein Schuss vor dem Puck, dass man dann vielleicht die Situation erkennt. Und was ich noch sagen möchte, ist, ein letzter Punkt ist, United war lange Zeit nicht nur extrem erfolgreicher Club, sondern vor allem auch ein sehr, sehr stolzer Club. Und man war stolz auf die Geschichte, auf die Erfolge, die Spieler waren stolz für den Verein gespürt zu haben und der Alex Ferguson hat diesen Stolz, finde ich, extrem verkörpert. Und die Leute waren stolz für den Trainer zu spielen, stolz für den Club zu spielen. Und der Stolz ist auch verloren gegangen in den letzten Jahren. Und ich glaube, das muss als Fan, du schmerzt es noch viel mehr, glaube ich, wenn du als United eine Lachnummer bist. Das eine ist, die Titel nicht zu gewinnen. Ja. Aber das andere ist, als ehemaliger Krösus, als der, auf den alle geschaut haben, mittlerweile eine Lachnummer zu sein, das muss so viel mehr schmerzen. Und da habe ich, und das habe ich irgendwann vor kurzem mal gelesen oder gehört, und ich kann mich nicht mehr erinnern, von wem es war, und ich versuche es jetzt sinngemäß weiter wiederzugeben. Du kannst als Fußballclub grundsätzlich alles verkaufen. Du kannst deine Werbebanden verkaufen, du kannst deine Namensrechte verkaufen, du kannst alles grundsätzlich verkaufen. Nur deine Würde, die kannst du nicht verkaufen, die musst du verspülen. Und das ist genau das, was United, finde ich, macht. Weil die Würde von einem Verein kannst du nicht verkaufen, aber das verspülen sie. Und das, glaube ich, deswegen werden sie noch sehr, sehr stark nagen die nächsten Jahre.
Da will ich gar nichts mehr draufsetzen, da moderiere ich gleich ab. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, das war ein sehr spannender Überblick über das aktuelle Geschehen oder eigentlich sogar ein bisschen historische Geschehen bei United in der Post-Ferguson-Ära. Wenn ihr Tipps und Vorschläge habt, wir können gerne noch ein kleines Update in der nächsten Folge machen, schickt uns das doch an redaktion@spielfrei.de. Wir freuen uns zum Hören, wie ihr den Verein retten wollen würdet oder ob es euch eh komplett wurscht ist, wenn die in die Binsen gehen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und schaltet dann nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.